feuert die Schriften der Schule Sigmund Freud.
Vor allem aber ist an die Psychoanalyse zu denken, die nach wie vor verdrängt wird. Ihre genaue und unverwässerte Kenntnis ist aktueller als je. Der Hass gegen sie ist unmittelbar eins mit dem Antisemitismus. Keineswegs bloß, weil Freud Jude war, sondern weil Psychoanalyse genau in jener kritischen Selbstbesinnung besteht, die den Antisemiten in Weißglut versetzt.
Theodor W. Adorno sagt es. Und damit guten Abend bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Ich habe nachgezählt, wir haben uns schon sage und schreibe 8-mal mit Psychoanalyse beschäftigt bei Sachzwang FM. Und heute werden wir das einmal mehr tun. Zwei Beiträge wird es heute geben. Den Titel der Sendung möchte ich mal die Lücke als Stachel der Psychoanalyse nennen. In den ersten 70 Minuten werden wir einen Vortrag von Christine Kirchhoff hören mit dem Titel
Hass auf Vermittlung und Lückenphobie zur Aktualität der Psychoanalyse.
Und in den verbleibenden 50 Minuten dann ein Beitrag von Uli Krug.
Die dritte Kränkung, wie der Widerwille gegen die Psychoanalyse das Denken zerstört.
Also mal gut aufpassen, was es mit der Lücke als Stachel der Psychoanalyse auf sich hat.
Dann habe ich festgestellt, ich beschäftige mich jetzt seit über 10 Jahren mit diesem Thema. Also wie ist das zu denken, Psychoanalyse und Gesellschaftskritik? Arbeite kontinuierlich daran weiter und damit ändert sich nicht nur mein Zugang, sondern auch die Form, in der ich es vorstellen möchte. Deswegen fange ich heute ähnlich an und werde dann aber anders weitermachen. Das liegt auch daran, und damit komme ich schon zum Inhaltlichen, dass jeder Text, jeder nicht dumme zumindest, einen Wunsch zum Vater hat. Bei Adorno heißt es dazu, wer den Wunsch, den Vater des Gedanken tötet, wird von der Rache der Dummheit ereilt. Das heißt aber auch, dass sich Texte und Vorträge nicht ohne weiteres recyceln lassen, dass in jeder Wiederholung immer etwas Neues auftaucht. Metaphysik, so führt Adorno den Gedanken mit dem Wunsch und dem Vater fort. Und hier lässt sich für Metaphysik Theorie einsetzen. Metaphysik also als lesbare Konstellation von Seiendem müsse sich auch das Wünschen verstehen. Nun sei aber, seit Xenophanes eine der entgehenden ontologischen Restaurationsversuche noch immer ungemildert gültigen Grundthesen der Aufklärung, dass der Wunsch ein schlechter Vater des Gedankens sei. Dagegen wendet Adorno Folgendes ein, und ich zitiere das hier am Anfang, weil sich hier an einer Miniatur über das Denken und das Wünschen zeigen lässt, wie Adorno die Psychoanalyse Freuds kritisch wendet, wie hier das, was das Denken treibt, mit dem, was gedacht wird, zusammentritt. Aber Denken selber an Verhalten enthält das Bedürfnis, zunächst die Lebensnot in sich. Aus dem Bedürfnis wird gedacht, auch da, wo das Wishful Thinking verworfen ist. Der Motor des Bedürfnisses ist der Anstrengung, die das Denken als Tun involviert. Gegenstand von Kritik ist darum nicht das Bedürfnis im Denken, sondern das Verhältnis zwischen beiden. Das Bedürfnis im Denken will aber, dass gedacht werde. Damit das Denken nicht nur im Dienste der Wunscherfüllung funktioniert, sondern tatsächlich so etwas ergeben kann wie eine lesbare Konstellation von Seinem, muss, so kann man in der Sprache der Psychoanalyse sagen, eine Realitätsprüfung durchgeführt werden, beziehungsweise es bedarf der Arbeit am Begriff, und dies gilt sowohl für die auf der Kritik der politischen Ökonomie von Marx fußende Kritik der Gesellschaft als auch für die Psychoanalyse, also für die Psychoanalyse als Theorie. Adorno bezeichnete ja bekanntlich die Psychoanalyse als die einzige Psychologie, die im Ernst den subjektiven Bedingungen der objektiven Irrationalität nachforscht. Und mein Vortrag hat so zwei Themen, die ineinandergreifen und sich abwechseln. Und das eine davon ist eigentlich der Versuch zu entfalten, was mit beiden gemeint ist. Die objektive Irrationalität geht nicht in den subjektiven Bedingungen auf, lässt sich nicht aus diesen ableiten. Umgekehrt funktioniert es auch nicht. Aus der objektiven Irrationalität bzw. aus den Erfordernissen der Selbstverwertung des Wertes und dem, was Menschen darin so anstellen müssen, um sich zu reproduzieren, lassen sich nicht die Wünsche, Ängste und Sehnsüchte ableiten, mit denen diese das tun. Ohne diese Nicht-Identität zwischen denen, die die Verhältnisse exekutieren und eben diesen Verhältnissen, wäre Kritik auch unmöglich bzw. unnötig. Beides, und das ist das, was ich im Vortrag versuche zu zeigen, die Kritik der Subjektivität und die der Objektivität lässt sich nur nebeneinander führen. Beides trifft sich im konkreten Gegenstand. Eine Ableitung des einen aus dem anderen ist unmöglich. Eine Supertheorie in Form von einer Metatheorie, die dann beides begreift, auch nicht. Und das lässt sich sehr gut sehen, und darauf werde ich auch noch zu sprechen kommen, an den Elementen des Antisemitismus von Horkheimer und Adorno, die ja nicht zufälligerweise auch Elemente des Antisemitismus heißen. Das heißt, man hat es mit erstmal Getrennten zu tun, was dann zusammengeführt wird. Der Psychoanalytiker Peter Schneider attestierte der Wissenschaft im Allgemeinen eine Lückenphobie, gründend in Kastrationsangst. Jegliche Lücke in der Erkenntnis bedrohe das ständige wie stetige Wachsen der Erkenntnis auf Vereinheitlichung hin. Ein Wunsch, der sich unschwer auf das zurückführen lässt, was Freud als erste infantile Sexualtheorie bezüglich der Entdeckung des anatomischen Geschlechtsunterschiedes angab. Wenn etwas fehlt, dann wird es schon noch wachsen. Bei Freud heißt es dazu wie folgt: Angesichts der Genitalien eines kleinen Mädchens konstatiere der Knabe nicht etwa das Fehlen des Gliedes, sondern sagt regelmäßig, wie tröstend und vermittelnd, der ist aber noch klein, nun wenn sie größer wird, wird er schon wachsen. Theodor W. Adorno wiederum stellte fest, dass der Hass gegen die Psychoanalyse unmittelbar eins sei mit dem Antisemitismus. Ich zitiere: Keineswegs bloß, weil Freud Jude war, sondern weil die Psychoanalyse genau in jener kritischen Selbstbesinnung besteht, welche die Antisemiten in Weißglut versetzt. Jene kritische Selbstbesinnung besteht auch darin, für eben diese Lücken einzustehen, die Lückenphobiker wie Antisemiten in ihrer Wut auf die Differenz umtreibt. Die Psychoanalyse steht für jene Lücken ein, die negativ darauf verweisen, dass Freiheit möglich ist, dass etwas anderes möglich ist als das, was ist. Gut, und das werde ich im Folgenden zur Diskussion stellen. Und zwar werde ich das diskutieren, also dieses Problem mit der Lücke, indem ich gleichzeitig eine scheinbar ganz andere Frage zurückgebe, nämlich die Frage danach, ob und wenn warum die Psychoanalyse wichtig für Gesellschaftskritik ist. Zumindest in bestimmten Kreisen ist es Konsens, dass es eine gute Sache ist, zu versuchen, die subjektive Seite der gesellschaftlichen Verhältnisse zu verstehen. Was Adorno auch so ähnlich gesagt hat, kann ja so schlecht nicht sein. Die Selbstverständlichkeit dieser Annahme bewusst umgehend, werde ich mit dem beginnen, wozu man die Psychoanalyse zunächst gar nicht braucht, um schnell darauf zu kommen, warum so schlecht ohne sie auszukommen ist. Braucht es zur Kritik von Verhältnissen, in denen der Mensch, ich zitiere Marx, ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, also zu einer Kritik, deren Anliegen nicht immer größere Verständlichkeit ist, so wie es eine wissenschaftliche Theorie wäre, sondern ihre eigene Abschaffung, braucht es dazu die Psychoanalyse? Würde es nicht reichen, mit Marx festzustellen, dass kapitalistische Verhältnisse systematisch nicht dazu eingerichtet sind, ein möglichst gutes Leben für alle zu ermöglichen? Braucht man die Psychoanalyse, um festzustellen, dass das Subjekt, das hier Geschichte macht, beziehungsweise verhindert, dass Geschichte gemacht wird, ein automatisches ist? Und das ist schlicht nicht besonders sinnvoll und wenn man in einer weniger privilegierten Ecke der Welt geboren wurde, auch schnell tödlich endend ist, immer weiter in der zumindest aus der Perspektive des Kapitals besten aller möglichen Welten zu leben. Anschließend müsste man dann nur noch alle anderen davon überzeugen, dass G nach W', vulgo aus Geld mehr Geld machen, kein guter Zweck von Vergesellschaftung ist, dass anstelle von Produktionsverhältnissen, die den Erfordernissen der Selbstverwertung des Wertes folgen, Verhältnisse geschaffen werden sollten, in denen die Produktivkräfte für die Bedürfnisse der Menschen entwickelt und eingesetzt würden. Dass auf der Welt noch immer gehungert wird, dass der Mangel, der auch in reichen Industrieländern erfahrbar ist, dass dies kein Naturverhältnis ist, kurz, um naturwüchsig scheinendes Elend als von Menschen gemachtes und damit auch abzuschaffenes zu kritisieren, dafür bedarf es sehr wohl einer differenzierteren Argumentation, nicht aber der Psychoanalyse. Ich fange jetzt erstmal an mit dem, was mit objektiver Irrationalität gemeint ist. Dabei geht es um Gesellschaft als Verselbstständigte und Verkehrte. Von Kritik zu sprechen hat zunächst zur Voraussetzung, dass man annimmt und damit der Kritik zugleich begründet, dass das Kritisierte von Menschen gemacht und daher auch von Menschen zu verändern ist. Die marxische Darstellung des Wertverhältnisses ist zugleich dessen Kritik, da Marx mit seiner Darstellung zeigt, dass die gesellschaftlichen Verkehrsformen verkehrt erscheinen, und zwar nicht als Verhältnisse von Menschen, sondern von Sachen. Den Sachen scheint etwas von Natur aus zuzukommen, nämlich ihre wahren Form, die Form allgemeiner Gleichgültigkeit. Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt. Wenn etwas in verkehrter Form erscheint, heißt das aber auch, dass es sich nicht unmittelbar aus der Anschauung ergeben kann. Es reicht also nicht, an der ganzen Geschichte einfach teilzunehmen und dann das zu notieren, was sich so aufdrängt. Phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen heißt darüber hinaus nicht nur, dass im Alltagsbewusstsein jeder davon ausgeht, dass Dinge einen Wert haben, der sie zu austauschbaren macht, sondern es heißt, dass es genau umgekehrt ist. Die allgemeine durchgesetzte gesellschaftliche Praxis, Dinge zu tauschen, macht diese erst austauschbar, reduziert sie zu gleichen. Sie wissen es nicht, aber sie tun es. Was hier stattfindet, dass Dinge nicht als unterschiedlich, je nachdem, wozu sie gut sind, betrachtet werden, Marx nannte das Gebrauchswert, sondern diese Qualität nur die Voraussetzung dafür ist, im Tausch von ihr absehen zu können, sie auf qualitätslose Quantitäten reduzieren zu können, wurde von Alfred Sohn Rethel als Realabstraktion bezeichnet. Während die Begriffe der Naturerkenntnis Denkabstraktionen sind, ist der ökonomische Wertbegriff eine Realabstraktion. Er existiert zwar nirgends anders als im menschlichen Denken, er entspringt aber nicht aus dem Denken. Er ist unmittelbar gesellschaftlicher Natur, hat seinen Ursprung in der raumzeitlichen Sphäre zwischen menschlichen Verkehrs. Nicht die Personen erzeugen diese Abstraktion, also nicht im Denken, sondern ihre Handlungen tun das, ihre Handlungen miteinander. Und da greift er dann das Zitat von Marx auf, sie wissen es nicht, aber sie tun es. Ein jeder also weiß und sollte es tunlich auch nicht vergessen, dass Dinge etwas wert sind, dass man mit Geld alles kaufen kann und dass man sich selbst respektive seine Arbeitskraft zu verkaufen hat, um sich reproduzieren zu dürfen und nicht als überflüssig zu gelten. Und das im Sinne der Verwertung des Wertes, des Funktionieren des Geldes als Kapital auch zu sein. Was sich allerdings nicht aus der Zwangsteilnahme an dieser Veranstaltung ergibt, ist die Erkenntnis, dass dieses etwas Wertsein, das den menschlichen Handlungen als im doppelten Sinne entsprungen ist, es kommt daher und hat sich verselbstständigt gegenüber seiner Herkunft, dem Einzelnen als Realität entgegentritt und so seine Handlungen bestimmt. Adorno bezeichnete diese Realität als zur Undurchsichtigkeit verselbstständigt. Und das heißt eben, den Verhältnissen der zweiten Natur ist ihre Gesellschaftlichkeit unmittelbar nicht anzusehen. Wir leben also in einer verkehrten Welt. Verkehrt hat dabei eine doppelte Bedeutung. Zunächst bezieht es sich auf die Verselbstständigung, das Selbstgemachte kommt von außen entgegen. Und außerdem bezieht es sich auf den Zweck der ganzen Veranstaltung und auf die Rolle der Menschen darin. Diese sind Anhängsel des Produktionsprozesses. Aber eine Gesellschaft könnte eigentlich heute so eingerichtet sein, dass für die Menschen und deren Bedürfnisse produziert würde. Wie das genau aussehen sollte, darüber lässt sich aus den derzeitigen Verhältnissen heraus nicht viel sagen. Das ist das Minima Moralia. Zart wäre einzig das Gröbste, dass keiner mehr hungern soll. Alles andere setzt für einen Zustand, der nach menschlichen Bedürfnissen zu bestimmen wäre, ein menschliches Verhalten an, das am Modell der Produktion als Selbstzweck gebildet ist. Vielleicht wird die wahre Gesellschaft der Entfaltung überdrüssig und lässt aus Freiheit Möglichkeiten ungenutzt, anstatt unter irrem Zwang auf fremde Sterne einzustürmen. Einer Menschheit, welche Not nicht mehr kennt, dämmert gar etwas von dem wahnhaften Vergeblichen all der Veranstaltungen, welche bis dahin getroffen wurden, um der Not zu entgehen und welche die Not mit dem Reichtum erweitert reproduzierten. Ich meine, das kommt aus den 50er Jahren, daher kommt vermutlich auch die fremden Sterne, aber ich finde, das begründet es ganz gut, warum es so schwierig ist und vielleicht auch eher nicht unternommen werden sollte, sich aus dem Bestehenden heraus genau vorzustellen, wie denn das andere dann aussehen würde. Das ist auch nicht die Aufgabe von Gesellschaftskritik. Die Aufgabe von Gesellschaftskritik ist, darauf hinzuweisen, dass überhaupt etwas anderes geht und das zu kritisieren, was besteht. Gesellschaftskritik ist also notwendig, um überhaupt die Möglichkeit offen zu halten, vermeidbares Leiden abzuschaffen. Was Adorno hier auch sagt, ist, dass sich daraus vieles andere von allein ergeben würde. Ob dann alle immer glücklich wären, ist eine andere Frage. An diesem Punkt berühren sich kritische Theorien Psychoanalyse. Freud ging nie davon aus, dass das Leiden ganz abgeschafft werden könnte. Es ging ihm darum, das hysterische Elend durch das gemeine Unglück zu ersetzen. Mehr könnte die Psychoanalyse nicht versprechen. Die Psychoanalyse allerdings beschäftigt sich im Gegensatz zur kritischen Theorie auch mit Existenzialien, mit Dingen also, die zur menschlichen Existenz dazugehören, jenseits der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und zwar, um die zwei prägnantesten Punkte zu nennen, ist es zum einen die Endlichkeit und die eigene Begrenztheit. Die Endlichkeit, also die Endlichkeit des eigenen Lebens, die Endlichkeit der eigenen Möglichkeiten, der Fähigkeiten dessen, was man sein kann, wird man nicht los. Aber vielleicht, und auch das kann man an das Zitat von Adorno anschließen, wäre es in einer weniger maßlosen Welt auch nicht mehr ganz so schlimm mit der Endlichkeit der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Das problematisiert Freud mit der Geschlechterdifferenz und des eigenen Lebens zu leben. Allerdings, und darauf kommt es an, und das unterscheidet die Freudsche Psychoanalyse auch von ontologischen Entwürfen, alles, was sonst gesichert erscheint, wird ihr zum Problem. Geschlecht, Sexualität, Fortpflanzung, Liebe, Unterscheidung von Innen und Außen, Fantasie und Realität, Wahrnehmung. Also alles, was man gerne mal voraussetzt, ist ein erklärungsbedürftiges Problem und resultiert aus einem Konflikt. Hier setze ich zunächst wieder mit der Frage ein, wozu braucht man denn also nun die Psychoanalyse? Um festzustellen, dass es ein Skandal ist, dass angesichts des gesellschaftlichen Reichtums, des möglichen gesellschaftlichen Reichtums, zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch immer Menschen ihr Leben mit dem Versuch des Überlebens verbringen, bedarf es des Rekurses auf die Psychoanalyse nicht. Und genau hier aber ist auch ein Einsatzpunkt der Psychoanalyse. Um angesichts dieser Verhältnisse und der tagtäglichen Konfrontation mit ihrer schier unbegreiflichen Absurdität und Brutalität weder zynisch noch hilflos wütend und anschließend depressiv zu werden, weder den nächstbesten anderen Menschen wegen irgendetwas anzugehen, noch in sinnlosen Aktionismus zu verfallen, weder alles hinzunehmen und gleich wieder auszublenden, noch zu resignieren, bedarf es der Erfahrung, dass Theorie auch immer eine Rationalisierung im Sinne einer Abwehr ist. Glück dies, dann ist das Abwehrmoment insofern aufgehoben, als Theorie Erfahrung nicht nur als spezifische konstituiert, indem sie sie auf den Begriff bringt, sondern es auch möglich macht, sich weder von der eigenen Ohnmacht noch von der Macht der anderen allzu dumm machen zu lassen. Angesichts des grotesken Maßes an überflüssigen Leines, nicht dumm zu werden, bedarf es nicht nur des vom Hass geschärften Blick auf das Bestehende, wie ihn Horkheimer einmal Adorno zuschrieb, sondern auch des Eingedenkens dessen, dass Adorno Begabung als glücklich sublimierte Wut bezeichnete und zugleich daran erinnerte, dass Denken sich eben auf das Wünschen verstehen müsse. Jegliche Theorie ist also in diesem Sinne eine Rationalisierung, was aber nichts über ihren Wahrheitsgehalt aussagt und theoretisches Denken auch nicht allgemein unter Pathologieverdacht stellt. Letzteres, also die Frage, wem dient es eigentlich, bestimmt sich über die individuelle Bedeutung, etwa wenn Theorie in erster Linie als Rationalisierung anders verorteter individueller Konflikte gebraucht wird. Das ist möglich und das geht mit jeder Art von Theorie. Ersteres, also den Wahrheitsgehalt, bestimmt sich über den Inhalt. Und da sind wir dann wieder bei der Arbeit am Begriff. So ist auch eine antisemitische Weltverschwörungstheorie eine Rationalisierung, welche zuallererst dazu dient, dass die entsprechenden Regungen vom Ich durchgelassen werden können. Ohne die Theorie und Praxis der Psychoanalyse allerdings wären solche Gedanken gar nicht möglich. Kritik bedarf der Psychoanalyse als Reflexionsmoment. Vielleicht aber gäbe es die Psychoanalyse gar nicht, wenn es der Menschheit gelungen wäre, schon zu Marxens Zeiten zur Vernunft zu kommen. Marx war zu harmlos. Er hat sich wahrscheinlich naiv vorgestellt, dass die Menschen im Grunde wesentlich identisch sind und bleiben. Dass es dann gut wird, wenn man nur die schlechte zweite Natur von ihm nimmt. Er hat sich nicht um die Subjektivität gekümmert, er wollte das nicht so genau wissen. So Adorno in einer Diskussion mit Horkheimer 1965. Bekanntlich ist das aber nicht geschehen. Die Psychoanalyse ist in der Welt. Nun kann sie dazu beitragen, zu verstehen, wie und warum Menschen sich diese miesen Verhältnisse zu eigen machen und zugleich, wenn auch meist kontrafaktisch, darauf zu insistieren, dass sie dies aber nicht müssten, dass Freiheit möglich ist. Von objektiver Irrationalität zu sprechen, ist also auch daher angemessen, weil längst etwas anderes möglich sein könnte, aber nicht verwirklicht ist. Die Verhältnisse sind verkehrt, weil es so nicht sein sollte. Vernünftig ist das nicht, nicht vernünftig im emphatischen Sinne. Verkehrt sind sie aber auch, weil sie nicht als das erscheinen, was sie sind. Verkennt man an der Natur der gesellschaftlichen Verhältnisse, dass es eben zur zweiten Natur gewordene Verhältnisse sind, läuft man Gefahr, sich auf die Suche nach Herrschenden zu machen. Verhältnisse von Sachen erscheinen als Verhältnisse von Personen. Also als Verhältnisse von Verantwortlichen. Das Subjekt im Kapitalismus bzw. das Subjekt des Kapitalismus wird von Marx so treffend wie widersprüchlich als automatisches Subjekt bezeichnet. Und das ist die Bewegung der Selbstverwertung des Wertes. Thank you. Er, also der Wert, geht beständig aus der einen Form in die andere über, ohne sich in dieser Bewegung zu verlieren und verwandelt sich so in ein automatisches Subjekt. In der Tat aber wird der Wert hier das Subjekt eines Prozesses, worin er unter dem beständigen Wechsel der Formen von Geld und Ware seine Größe selbst verändert, sich als Mehrwert von sich selbst als ursprünglichen Wert abstößt, sich selbst verwertet. Die Handelnden, die in den unterschiedlichen Funktionen als Kapitalisten, Grundbesitzer oder Arbeiter diesen Selbstzweck der Kapitalverwertung exekutieren, bezeichnet Marx als Charaktermasken, als Personifikation der ökonomischen Verhältnisse, als deren Träger sie sich gegenübertreten. Das heißt, als Charaktermaske funktioniert, wer sich seiner Funktion entsprechend verhält. Sich der kapitalistischen Verwertungslogik entsprechend zu verhalten, heißt sich rational zu verhalten, allerdings rational in den Mitteln, nicht im Zweck. Denn der ist gemessen an dem, was im emphatischen Sinne vernünftig wäre, also eine Welt, die für die Bedürfnisse der Menschen eingerichtet wäre, komplett irrational. Aus Geld mehr Geld zu machen, beziehungsweise wie in den fortlaufenden Krisen zu sehen, auch mal Kapital in großen Mengen zu vernichten, um die ganze Sache am Laufen zu halten. Wie eine in den Zwecken völlig irrationale Gesellschaft, in der die Einzelnen lediglich mitgeschleift werden und tendenziell überflüssig sind, Irrationalität in den Subjekten hervorbringt, darauf komme ich jetzt. Die gesellschaftlichen Verhältnisse also treiben zur Personalisierung, weil sie nicht als das erscheinen, was sie sind. Weder als von Menschen gemachte, sich verselbstständigt habende, denn in der bürgerlichen Ideologie vom autonomen Subjekt, nach der jeder seines eigenen Glückes Schmied sei, wird ja gerade von den Verhältnissen, denen der Einzelne herzlich egal ist, abstrahiert, also abgesehen, indem sie blind vorausgesetzt werden, quasi mit Hegel gesagt, gesetzt als vorausgesetzt. Also sie erscheinen nicht als von Menschen gemacht, sie erscheinen auch nicht als Herrschaft des Kapitals, also als verselbstständigter Prozess, sondern es werden Verantwortliche präsentiert. Die Banken, die Politiker, die Ratingagenturen und immer wieder die USA oder eben die Juden. Jetzt komme ich zur Psychoanalyse. Eine wichtige Voraussetzung, wenn es einem die Psychoanalyse als Moment einer kritischen Theorie der Gesellschaft geht, ist allerdings, die Psychoanalyse Sigmund Freuds ist nicht nur eine Subjekttheorie, sondern auch eine Kulturtheorie. Aber sie ist keine Gesellschaftstheorie. Zumindest nicht, wenn man den auf der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie fußenden Gesellschaftsbegriff Adornos als verbindlich ansieht. Und das tue ich. Dass Menschen irgendwie zusammenleben und dieses Zusammenleben gemeinsam veranstalten und sich dabei mit der äußeren und der inneren Natur auseinandersetzen müssen, das kommt auch bei Freud vor. Er nennt dies Kultur. Ein Gesellschaftsbegriff lässt sich bei ihm allerdings nicht finden. Gesellschaft als sich gegenüber denjenigen, die sie hervorgebracht haben, zur Objektivität verselbstständigtes Verhängnis, ist nicht Gegenstand der Freudschen Psychoanalyse und mit ihren Begriffen auch nicht zu entfalten. Wer aus der Psychoanalyse einen Gesellschaftsbegriff zu gewinnen versucht, verkennt, dass es zwar die Einzelnen sind, durch die hindurch sich Gesellschaft erhält, dass deren Bewegungsgesetze aber eben nicht aus den Handlungen oder gar Sehnsüchten oder Ängsten der Einzelnen abzuleiten sind. Genauso wie es auch umgekehrt nicht funktioniert. Wenn Deutsche Deutschland lieben, mag dies für Staat und Kapital in vielerlei Hinsicht funktional sein, solange sie das nicht übertreiben. Diese Funktionalität ist aber bestenfalls eine Rationalisierung dessen, warum sie es tun. Gesellschaft funktioniert nicht wie der psychische Apparat und Gesellschaftstheorie ist weder ein Traum noch eine Erzählung eines Patienten auf der Couch. Weder kann man von der Psyche der Individuen direkt auf die gesellschaftlichen Verhältnisse schließen, noch lässt sich Theorie analog zum Vorgehen der Traumdeutung lesen. Was Adorno bezüglich Freud konstatierte, dass seine Größe gerade in der unaufgelösten Widersprüchlichkeit seines Denkens liege, dass er gerade, weil er das atomisierte Individuum thematisiert, seinem Gegenstand in dessen gesellschaftlicher Vermittlung gerecht würde, dies gilt nach wie vor. Und es gilt auch deswegen, weil Freud hier eine Lücke lässt. Er setzt seinen Gegenstand als Getrennten, als Einzelnen voraus. Erst in der Entfaltung seiner Subjekttheorie zeigt sich, wie es dazu kommen kann, dass paradoxerweise in den innersten psychologischen Zellen Gesellschaftliches gefunden werde. Ein weiteres Missverständnis bezüglich der Verwendung der Psychoanalyse ist, dass es ohne weiteres möglich sei, in gesellschaftskritischer Absicht psychoanalytische Kategorien, die als aus der individuellen Analyse entnommen verstanden werden, auf Geschichte und Gesellschaft anzuwenden. Weder ist es möglich, psychoanalytische Begriffe auf gesellschaftliche Phänomene anzuwenden in dieser Form, noch lässt sich aus gesellschaftlichen Erfordernissen die Verfassung der Individuen ableiten. Als Arbeitskraftbehälter und Staatsbürger zu funktionieren, heißt eben noch lange nicht, dies aus den Gründen zu tun, die Kapital und Staat erfordern. Ebenso sind Fernanalysen à la die Psychoanalyse des islamischen Mannes nicht möglich, genauso wenig wie es Erkenntnisse jenseits derer bezüglich der eigenen Wünsche bringt, prominente Politiker auf die Couch zu legen, so unterhaltsam dies auch im Einzelfall geraten mag. Psychologie von Kollektiven ist immer Psychologie von Einzelnen im Kollektiv. Daher ist die Psychoanalyse gesellschaftlicher Massenphänomene keine Frage der äußerlichen Anwendung von Kategorien auf einen anderen Gegenstand, also nicht hier habe ich den Patienten, jetzt habe ich hier mal diese Gruppe, sondern das Aufzeigen von Vermittlung. Dass es mit den Einzelnen in der Masse nicht mehr so weit her ist, zeigt Freud in Massenpsychologie und Ich-Analyse. Aber auch das zeigt er, indem er ausgehend von den Einzelnen die Dynamik von deren Verschwinden in der Masse entwickelt. Zwischen der gesellschaftlichen Begründung subjektiven Verhaltens und dem, was diesem an individuellen Wünschen, Ängsten, Fantasien und Beschädigungen entgegenkommt, besteht ein grundsätzliches Verhältnis von Nicht-Identität, eine Lücke. Dies lässt sich gut nachvollziehen am letzten Teil der Dialektik der Aufklärung, der nicht zuletzt aus diesem Grund Elemente des Antisemitismus heißt. Die Autoren versuchen nicht, eine umfassende subjektiv-objektive Theorie des Antisemitismus vorzulegen. Sie beschäftigen sich erst mit den objektiven Bedingungen, die Antisemitismus aus sich heraus immer wieder produzieren, und anschließend mit den psychischen Bedingungen antisemitischen Ressentiments. Beide Zugänge werden nebeneinander geführt, sie treffen sich allein im Objekt. In der Lücke zwischen beiden liegt, negativ allerdings und als Allgemeines nicht positiv zu fassen, auch die Bedingung der Möglichkeit, dass es anders sein könnte. Die Bedingung der Möglichkeit der Freiheit. Die Freiheit ist deswegen durch diese Lücke bestimmt, weil das eine nicht in das andere zu überführen ist. Weil man, so sehr die Verhältnisse dazu treiben, so beschädigt man auch immer ist, so viel man auch ins böse Außen zu projizieren gezwungen sein mag, noch lange nicht Antisemit sein muss. Generationen von Linken haben über den vierten und fünften Abschnitt von Moshe Postons Antisemitismus und Nationalsozialismus gegrübelt. Einige erschreckt wegen der Rationalisierung des Antisemitismus, einige erleichtert wegen der Rationalisierung des Antisemitismus. Was Poston anbietet, ist eine Theorie, in der die subjektiven Bedingungen mit der objektiven Rationalität kurzgeschlossen werden. Meiner Deutung nach, so Poston, wurden die Juden also nicht nur mit dem Geld, das heißt der Zirkulationssphäre, das ist ja so das, was die kritische Theorie entwickelt hat, sondern mit dem Kapitalismus überhaupt gleichgesetzt. Poston betont, dass dies nicht bedeutet, dass die Juden bewusst mit der Wertdimension identifiziert würden, da es zur Erscheinungsform des Kapitalismus gehöre, in Abstraktes und Konkretes auseinanderzufallen. Diese Realität der Abstraktheit, die nicht nur die Wertdimension in ihrer Unmittelbarkeit kennzeichnet, sondern auch mittelbar den bürgerlichen Staat und das Recht, wurde genau mit den Juden identifiziert. Nun ist es aber ein Problem, wenn man von Identifizierung spricht, man kann immer nur etwas mit etwas anderem identifizieren, das auch repräsentiert ist, also das irgendwie darstellbar ist. Das ist problematisch, ich versuche zu erklären, warum. Poston bewegt sich allein auf der Ebene der Deutung gesellschaftlicher Wirklichkeit. Und diese Deutung gerät so lange notwendig falsch, solange man sie nicht richtig zu begreifen sucht. Indem er sich nicht dafür interessiert, was denn beim Einzelnen der von ihm festgestellten Gleichsetzung der Juden mit dem Kapitalismus, also mit der abstrakten Seite des Kapitalismus, entgegenkommt, wird genau die oben angesprochene Lücke geschlossen. Das Subjektive verschwindet in seiner objektiven Bedingtheit. Freiheit lässt sich so nicht mehr begründen. Dass ein abstraktes Prinzip der Vergesellschaftung nur durch die Handlungen Einzelner erscheint, die Charaktermasken, ist die Voraussetzung dafür, sich, bleibt dies undurchschaut, ständig auf die Suche nach Verantwortlichen zu machen, die dann zur Rechenschaft gezogen werden sollen. Indem aber die Aussage, die Juden werden mit der Realität der Abstraktheit identifiziert, zugleich das zu erklären scheint, was objektiv zum Antisemitismus drängt, als auch das, was subjektiv dazu hintreibt, fallen eben die subjektiven Bedingungen heraus. Aber nur wenn beides getrennt bleibt, also erstmal als getrennt angenommen wird, kann man noch denken, dass niemand Antisemit werden muss, auch wenn noch so vieles dafür sprechen mag. In der Getrenntheit von subjektiven Bedingungen objektiver Irrationalität liegt somit die Bedingung der Möglichkeit von Kontingenz. Der historisch erste Einsatz der Psychoanalyse als Element einer Kritik der Gesellschaft war bedingt durch die Einsicht, dass die Revolution ausgefallen bzw. misslungen war und dass stattdessen etwas anderes dämmerte. Hier begann in den 30er Jahren der Bezug der Mitarbeiter des Frankfurter Instituts für Sozialforschung auf die Psychoanalyse. Die subjektiven Bedingungen der objektiven Irrationalität sind erst dann etwas, mit dem man sich in gesellschaftskritischer Hinsicht auseinanderzusetzen hat, wenn festgestellt werden kann, dass die Menschen sich diese Verhältnisse zu eigen machen, statt sie zu bekämpfen, dass sie eher Antisemiten und Nationalsozialisten werden, als sich für den Verein freier Menschen, wie Marx es meinte, einzusetzen. Wenn Adorno feststellt, dass für die soziale Realität in der Epoche der Konzentrationslager Kastration charakteristischer ist als Konkurrenz, heißt das auch, dass Gesellschaft ohne die stets gegenwärtige Drohung von körperlicher Gewalt und Vernichtung nicht zu verstehen ist. Auschwitz markierte ja für Adorno bekanntlicherweise das unwiderlegliche Misslingen der Kultur und die Notwendigkeit eines neuen kategorischen Imperativs, nämlich das Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Allerdings hat Adornos Imperativ, den von Marx, nämlich alle Verhältnisse abzuschaffen, in denen der Mensch ein erniedrigtes und so weiter Wesen ist, nicht abgelöst. Beide bedingen einander. Um Ersteres zu erreichen, muss man weiterhin Letzteres wollen. In diesem Sinne zeigt sich heute der Zeitkern der Frage, die die erste Generation der kritischen Theorie sich mit der Psychoanalyse stellte. Heute ist nicht mehr zu fragen, warum die Revolution nicht stattgefunden hat. Das setzte voraus, sich noch erinnern zu können, dass sie einst, wie Adorno über Marx schrieb, als um die nächste Straßenecke liegend antizipiert werden konnte. Heute geht es vielmehr darum, gegen die Macht der Verhältnisse, gegen die Dummheit der meisten linken Bewegungen, gegen die immer wieder stattfindende Frustration der Hoffnung, den Gedanken am Leben zu erhalten, dass gesellschaftliche Veränderung noch immer dringend notwendig und nach wie vor möglich sein könnte. Gegen die gegenwärtig enorme Tendenz zur Renaturalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse, sei es mit dem Rückgriff auf die evolutionsbiologisch aufgepeppten Märchen von der guten alten Steinzeit oder auf das Sein, die alles einbegreift und die jede sich auftuende Lücke mit einem zähen Brei von war schon immer so und wird daher auch immer bleiben zustopft, bedarf es der Psychoanalyse als Anthropologiekritik. Als Kritik an Naturalisierung und Aufklärungsverrat, als Kritik an blinder Fortschrittsgläubigkeit wie Fortschrittsverleugnung. Also den Raum offen zu halten, ein Jenseits kapitalistischer Vergesellschaftung überhaupt nicht denken zu können, muss man allerdings all die Phänomene kapitalistischer Vergesellschaftung verstehen und auch die subjektive Seite davon, um zweite Natur immer wieder als solche kritisieren zu können. Ein jedes Geistiges hat seine Wahrheit an der Kraft der Utopie, die durch es hindurch leuchtet. Nur wenn die Menschheit, um zu überleben, die Utopie sich nicht länger mehr verbietet, sondern dessen inne wird, das Überleben selber heute mit der Verwirklichung der Utopie eines Sinnes ward, dann wird auch die Starre des Geistes sich lösen, nicht etwa durch seine bloße Anstrengung oder durch die Verfeinerung seiner Mittel. Auch wenn die Psychoanalyse sich mit dem individuellen wie kollektiven Scheitern dieser Möglichkeit beschäftigt, also dieser Möglichkeit, dass es etwas anderes geben könnte, ist der Hintergrund immer, dass Freiheit und Vernunft möglich sind. Die Stimme des Intellekts ist bekanntlich zwar leise, aber Freud schrieb auch, dass sie sich eines Tages Gehör verschaffen werde und dass man diesbezüglich optimistisch sein könne. Die Psychoanalyse tritt der kritischen Theorie ähnlich für das Individuum ein, welches gerade im Auftauchen begriffen schon begann unterzugehen. Sie tritt dafür ein, dass das, was als Möglichkeit in bürgerlicher Gesellschaft und im Individuum angelegt ist, sich doch noch verwirklichen könnte. Das Insistieren auf die Möglichkeit der Freiheit wird in kritischer Theorie wie Psychoanalyse durch die Darstellung der Gesellschaft wie des Einzelnen im Stande der Unfreiheit ausgedrückt. Es handelt sich um die Möglichkeit, dass Aufklärung doch einmal gelingen könnte, indem sie sich über sich selbst aufklärt. So eröffnet die Psychoanalyse auch im Individuellen eben keine Freiheit von Komplexen und Konflikten, wohl aber eine andere Art, damit umzugehen, vielleicht ähnlich dem, was Freud als Übergang von der endlichen Analyse, also der auf der Couch, und der unendlichen Analyse beschrieb. Das Etablieren einer analytischen Haltung in dem Sinne, dass diese offen ist, bereit, Selbstverständliches wie Liebgewordenes in Frage zu stellen. Das ist die Gemeinsamkeit von kritischer Theorie und Psychoanalyse, wenn es sein muss, auch kontrafaktisch auf die Möglichkeit der Freiheit zu insistieren. Eine weitere Gemeinsamkeit von Psychoanalyse und kritischer Theorie ist daher, dass beide sich gegen die individuell wie gesellschaftlich gestiftete Naturalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse wenden. Beide Ansätze jedoch haben ein deterministisches Moment, das sie selbst in der Durchführung der Theorie überschreiten. Wenn Gesellschaft objektive Gesetzmäßigkeiten aufweist, dann gelten diese für alle. Alle müssen dem Wertgesetz gehorchen, an der Kasse nicht zu bezahlen hat Konsequenzen, und ein Aussteigerleben macht meist auch nicht glücklich und wird allzu oft mit Regression bezahlt bzw. setzt diese schon voraus. Freud wiederum sagte von sich, zwar an den äußeren, den realen Zufall zu glauben, nicht aber an die innere psychische Zufälligkeit. Seine Annahme eines durchgehenden psychischen Determinismus bezieht sich allerdings auf die Rolle der Kindheit im entwickelten Symptom und gilt so lange, bis das Symptom aufhören kann, weil seine Bedeutung bewusst werden kann, was ja ein Ziel der Analyse darstellt. Meines Vortrags werde ich mich jetzt damit beschäftigen, um welche Art von Psychoanalyse es mir hier geht. Das erste ist keine Psychoanalyse ohne infantile Sexualität. In diesem Fall ist Orthodoxie die Avantgarde. Als Faustregel gilt, immer wenn die infantile Sexualität und damit einhergehend die Triebtheorie relativiert oder als überflüssig erachtet werden, kann man davon ausgehen, dass man es mit unkritischer Theorie zu tun hat, die das Psychische entweder komplett zur Natur schlägt oder es in Gesellschaftliches auflöst. Frühe Beispiele für Letzteres sind die Ansätze von Erich Fromm und Karen Horney, von Adorno deswegen als Revisionisten bezeichnet, da sie die Psychoanalyse im Versuch einer Soziologisierung genau um das zu bereinigen versuchten, was ihr gesellschaftskritisches Potenzial ausmacht, nämlich indem sie eine Lücke schließen. Sie unterschlagen, dass Freud, indem er das Individuum und seine Wünsche, das, was es treibt, verabsolutierte, eben keine Anpassungspsychologie entwickelt, sondern zeigt, wie subjektives Wünschen mit objektiven Säulen in Konflikt gerät, eben weil es nicht von Anfang an identisch ist. Vom psychischen Apparat, wie ihn Freud entworfen hat, lässt sich erst nachträglich am einzelnen, voll ausgebildeten Apparat sagen, wozu er dient, wie er funktioniert. Also, wenn man sich das anguckt, dann hat dieser Apparat keinen vorausgesetzten Zweck. Anders zum Beispiel, und ich will jetzt einfach den aktuellen State of the Art in dem Versuch, die Psychoanalyse doch noch zu einer Naturwissenschaft zu machen oder naturwissenschaftlich zu fundieren, einfach als plakativen Komplementärentwurf. Es ist die sogenannte Neuropsychoanalyse. Also da wird versucht, die Psychoanalyse neurowissenschaftlich zu begründen. Und da passiert dann mit dem psychischen Apparat, der Freud zufolge erstmal nur wünschen kann, etwas ganz anderes. Hier dient der gesamte Apparat der Selbsterhaltung und der Anpassung an eine vorgefundene Umwelt. Probleme, wie sie etwa im Begriff Triebschicksal gefasst werden, also wie der Trieb zu seinem Objekt findet, ist hier das Resultat einer Geschichte, stellen sich aus dieser Perspektive nicht. In der Freudschen Konzeption der infantilen Sexualität bekommt man es allerdings auch wieder mit einer Lücke zu tun. Weder vom unbewussten Wunsch, das ist das, was Freud an den Anfang setzt, noch von der infantilen Sexualität, die, polymorph pervers wie sie ist, weder um Realität noch Reproduktion sich schert, führt ein gerader Weg zur genitalen, zumindest der Möglichkeit nach zur Arterhaltung beitragenden Sexualität. Freud bezeichnet in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie den Prozess, in dem die zärtliche mit der sinnlichen Strömung, die kindliche Sexualität mit den Erfordernissen der Arterhaltung zusammentreten, als Durchschlagung eines Tunnels von beiden Seiten her. Ein eher schwieriges Unterfangen. Dass es doch meist zu dem Resultat der sogenannten Normalität des Geschlechtslebens kommt, ist kein biologisch determinierter Ablauf, sondern eine Kulturleistung. Das Sexualleben umfasst die Funktion der Lustgewinnung aus Körperzonen, die nachträglich in den Dienst der Fortpflanzung gestellt wird. Daher keine Psychoanalyse ohne Nachträglichkeit. Nachträglichkeit heißt, dass Erfahrungen, Eindrücke und Erinnerungsspuren später aufgrund neuer Erfahrungen und mit dem Erreichen einer anderen Entwicklungsstufe umgearbeitet werden. Sie erhalten somit gleichzeitig einen neuen Sinn und eine neue psychische Wirksamkeit. Das heißt, Vergangenheit und Gegenwart bestimmen sich gegenseitig. Das Konzept der Nachträglichkeit ist bisher im Umkreis der kritischen Theorie wenig bis kaum rezipiert worden. Ich würde jetzt einfach behaupten, das sollte man nachholen, und ich habe versucht, einen Teil dazu beizutragen. Nachträglichkeit findet sich bei Freud explizit als die Zeit und die Konstitution von Bedeutung betreffendes Moment in seiner Theorie des Traumas, der Erinnerung und des Gedächtnisses. Freuds gesamte Theorie des psychischen Apparates funktioniert im Modus der Nachträglichkeit als ein auf den Kopf gestellter Kausalismus. Sowohl vom entwickelten Symptom auf der klinischen Ebene als auch vom entwickelten Individuum bzw. entwickelten psychischen Apparat, das wäre dann die subjekttheoretische Ebene, lässt sich immer erst nachträglich sagen, wie es dazu geworden ist, umgekehrt funktioniert es aber nicht. Und das ist ja auch der Gang der Psychoanalyse. Man kann vom Resultat darauf schließen, welche Geschichte es gehabt hat. Man kann aber niemals von einer bestimmten Konstellation oder Anlage oder von einem Ursprung heraus entwickeln, was dann später dabei rauskommen wird. Im Kontext der Nachträglichkeit ist auch der zweizeitige Ansatz der Sexualentwicklung zu verorten, der Freud zufolge die Bedingungen für die Eignung des Menschen zur Entwicklung einer höheren Kultur, aber auch für seine Eignung zur Neurose enthält. In der Pubertät wird die durch die Latenzzeit unterbrochene sexuelle Entwicklung fortgesetzt. Das Infantile kommt als Umgearbeitetes zu neuer Wirkung. Mario Ertheim hat dementsprechend vorgeschlagen, den evolutionistischen Begriff der höheren Kultur durch den der Geschichte zu ersetzen. Das Prinzip der Nachträglichkeit nämlich sei es, welches in der Adoleszenz dem Determinismus der frühen Kindheit Schranken setzt und dem historischen Bewusstsein seine Grundstruktur verleiht und damit Geschichte möglich macht. Freud lässt die Anfänge des Psychischen mit der Suche nach Lust beginnen. Von der Not des Lebens, so nennt er die Realität der Körperbedürfnisse, ist der Apparat, der mal ein psychischer Apparat sein soll, gezwungen, sich auf dieser Suche nach Lust mit der Realität auseinanderzusetzen. Auf diesem Weg sondern sich, so Freud, Realität und Fantasie, Innen und Außen, Primär- und Sekundärprozess, Eigenes und Fremdes, Ich und der Andere und so weiter. Alle diese aufgezählten Paare haben gemeinsam, dass sie für den Apparat nicht vorausgesetzt sind. Was Freud an den Anfang setzt, ist allein die Suche nach Lust und die durch den Körper gesetzte Nötigung, dies in Auseinandersetzung mit der Realität zu betreiben. Dieser Anfang ist insofern kein Ursprung, da sich aus ihm nicht ableiten lässt, was aus dieser Konstellation werden wird. Wie Marx feststellte, lässt sich zwar vom Menschen auf den Affen schließen, umgekehrt aber funktioniert es nicht. Genauso ist es mit dem psychischen Apparat. Freud ging vom Traum aus und entwarf dann einen Apparat, von dem er annehmen konnte, dass dieser träumen können würde. Die Psychoanalyse Freuds ist daher eine Kritik jeglicher Anthropologie, weil sich immer erst nachträglich am Konkreten zeigen wird, was aus dem anfänglich gesetzten Konflikt aus Wunsch und Lebensnot geworden ist, weil die Zukunft, die individuelle wie die gattungsgeschichtliche, offen ist, weil es weder das Sein ist, das in uns west, noch die Sprache ist, die uns spricht, sondern das Unbewusste wie das, was bewusst sein kann, aus dem Auseinandertreten von Lust- und Realitätsprinzip und den daraus folgenden Verschränkungen und Entbindungen resultieren. Nur rückwärts ausgehend vom konkreten Individuum in einer konkreten gesellschaftlichen Situation lässt sich diese Entwicklung aufschlüsseln. Menschliche Natur wird also nicht positiv gefasst. Die Psychoanalyse, ich zitiere Adorno, in ihrer strengen freudischen Gestalt ist auch deswegen eingedenken der Natur im Subjekt, da Natur darin aufgehoben ist. Wenn man sie aber als Psychisches zu fassen bekommt, und das ist Gegenstand der Psychoanalyse, ist sie immer schon etwas anderes als nur Natur. Bezeichnenderweise sprach Freud vom Kulturprozess. Kultur als Prozess zu verstehen bedeutet, dass sie immer wieder hergestellt werden muss, worauf sowohl Freud als auch Horkheimer und Adorno hinweisen. Und wenn Kultur immer wieder hergestellt werden muss, kann sie sich dabei auch potenziell zumindest verändern. Das heißt aber auch, und das zeigt die Geschichte, dass man sich ihrer nie sicher sein kann, dass sie eben nicht als Besitz funktioniert. Thank you. Ich beschließe den Vortrag mit einem Zitat von Adorno, das ganz unprätentiös, finde ich, auf den Punkt bringt, worum es gehen sollte. Vorneweg wollte ich noch erwähnen, dass Adorno in den 50er Jahren ein neues kommunistisches Manifest schreiben sollte. Er hat damit auch angefangen. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Fertiggestellt wurde es zumindest nicht. Das sollte heißen, das Schlaraffenland liegt um die Ecke. Also, da heißt es, Adorno: Ich will ja gar nichts anderes, als dass die Welt so eingerichtet wird, dass die Menschen nicht ihre überflüssigen Anhängsel sind, sondern dass in Gottes Namen die Dinge um der Menschen willen da sind und nicht die Menschen um der Dinge willen, die sie noch dazu selbst gemacht haben. Und dass sie sie selbst gemacht haben, dass die Institutionen schließlich auf die Menschen zurückweisen, das ist für mich jedenfalls ein sehr geringer Trost.
Vor allem aber ist an die Psychoanalyse zu denken, die nach wie vor verdrängt wird. Ihre genaue und unverwässerte Kenntnis ist aktueller als je. Der Hass gegen sie ist unmittelbar eins mit dem Antisemitismus. Keineswegs bloß, weil Freud Jude war, sondern weil Psychoanalyse genau in jener kritischen Selbstbesinnung besteht, die den Antisemiten in Weißglut versetzt. Thank you.
Manches kehrt einfach immer wieder. Zu den Konstanten der Sachbuchproduktion gehört seit Jahrzehnten die Abneigung gegen Sigmund Freud. Diese Abneigung, die ihren Ursprung bereits zu Freuds Lebzeiten hat, entzündete sich seither immer aufs Neue nicht nur an seinen wissenschaftlichen Entdeckungen, wie den verschiedenen Erscheinungsformen der infantilen Sexualität und der damit notwendig zusammenhängenden Annahme eines Unbewussten, sondern in außergewöhnlichem Maß auch an der Person des Entdeckers selbst. Nicht einmal Karl Marx, dessen missliebige Theorien ja auch gern mit seinen körperlichen Schwächen, als da wäre ein Furunkel leiden, und seiner charakterlichen Fehlbarkeit, außereheliches Sexualleben, diskreditiert wurden, nicht einmal Karl Marx reicht in dieser Hinsicht an Freud heran. Vor einem Vierteljahrhundert schon stellte sich der besonnene Rezensent einer Freud-Biografie in der Wochenzeitung Die Zeit deshalb die bis heute nicht hinreichend beantwortete Frage, wieso ausgerechnet dem Begründer der Psychoanalyse so übermäßig viel Häme zuteil werde.
Der Streit um die Psychoanalyse, selbst ein der Analyse wertes Phänomen, wird mit der Person ihres Begründers geführt, der von wenigen Ausnahmen abgesehen dabei regelrecht demontiert wird. Familientyrann, Rauschgiftabhängiger, Feigling, der angeblich mit Rücksicht auf seine Wiener Patienten nicht alles so veröffentlichte, wie er es erfuhr, und Versager.
Obwohl solche Schmähliteratur zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren in Mode war, ist sie als
ein der Analyse wertes Phänomen
bislang nicht recht ins Bewusstsein getreten. Wahrscheinlich war es kein Zufall, dass die Flut der Schmähungen gegen Freud in die Zeit der erneuerten nationalen Selbstversicherung Deutschlands fiel, in die Zeit der Friedensbewegung und der postmodernen Salvierung Friedrich Nietzsches und Martin Heideggers. In jene Zeit also, als der deutsche Irrationalismus, vermittelt über den Rückimport aus Frankreich, hierzulande wieder salonfähig wurde. Die damals übliche Freud-Beschimpfung Ende Dezember 84 machte der Spiegel beispielsweise mit einer durch und durch hämischen Titelgeschichte über den
Angriff auf das Reich des König Ödipus
auf. Die damals übliche Freud-Beschimpfung variierte indessen althergebrachte Anwürfe. Anwürfe, wie sie stellvertretend für viele bereits der Psychiater und Neurologe Oswald Bumke, der in der Zeit des Nationalsozialismus Rektor der Uni München und Leiter ihrer Nervenklinik war und 1947 nach kurzzeitiger Suspendierung wieder in sein Amt eingesetzt wurde, Anwürfe, wie sie bereits Oswald Bumke in seiner 1938 erschienenen Schrift
»Die Psychoanalyse und ihre Kinder«
formuliert hatte. Freud zerstöre erbarmungslos alle Ideale. Seine Zergliederung der Psyche in die Instanzen von Es, Ich und Über-Ich
zersetze
die Einheit der menschlichen Seele.
Ich übergebe dem feurigen Schriften der Schule Sigmund Freud.
In den späteren Schmähungen gegen Freud werden diese Ressentiments auf bemerkenswerte Weise erneuert. Zentral bleibt zwar weiterhin das Bild des geltungssüchtigen Juden, der aber nun vom zersetzungswütigen Propheten einer gesundheitsschädlichen Sexualisierung des Seelenlebens zum verklemmten Krankredner einer an sich gesunden und sauberen Sexualität und natürlich zum Leugner von sexuellem Missbrauch mutiert ist. Freud orchestrierte entsprechend Der Spiegel den in der erwähnten Titelgeschichte proklamierten säkularen Denkmalssturz, habe schließlich schon im Alter von 40 Jahren den Geschlechtsverkehr für immer eingestellt. Ein Horror sei dieser für den zugeknöpften Mann gewesen, dessen einziges Laster im hemmungslosen Zigarrenkonsum bestand. Auf diese Weise ist aus dem Zerstörer aller Ideale, dessen Trieblehre als heimtückischer Angriff auf die Selbstgewissheit des bürgerlichen Subjekts wahrgenommen wurde, in der gegenwärtigen Freud-Beschimpfung selbst ein bürgerlicher Spießer geworden, der aufgrund eigener Prüderie die an sich gesunde und saubere menschliche Sexualität in den Schmutz habe zerren wollen. Wenn das Freudsche Werk aber tatsächlich nur die durch und durch narzisstische Selbstinszenierung eines durch strenge patriarchale Erziehung und bürgerliche Prüderie verkorksten Mannes wäre, dessen undurchsichtige Vexier- und Deutungsspielchen die Unwissenschaftlichkeit seiner Theorie übertünchen sollten und dessen Motive fadenscheinig bis suspekt seien, so soll Freud die sogenannte Verführungstheorie, der zufolge sexuell aufgeladene Kindheitserinnerungen immer einen missbrauchenden Vater oder Onkel zur Ursache hätten, nur zur Ehrenrettung seines eigenen Vaters aufgegeben haben, wie die Soziologin Krüll 1979 herausgefunden haben will. Wenn also die schon 1968 von Thomas Sass geäußerte Prognose, dass die Psychoanalyse von allein verschwinden werde, weil sie moribund und überflüssig sei, wirklich so zwingend wäre, warum werden Freud und die mit ihm in personaler Union verknüpfte Psychoanalyse überhaupt immer wieder publikumsträchtig erledigt? Zuletzt geschah dies mit der üblichen denkmalstützlerischen Rhetorik 2011, als der französische Philosoph und selbsternannte Atheist Michel Onfray mit seinem Buch Anti-Freud die längst entzauberte Psychoanalyse erneut zu entzaubern vorgab, dabei jedoch nur all das wiederkäute, was längst schon zum Gemeinplatzvorrat für den gehobenen intellektuellen Smalltalk gehört. Wieso also bestätigt die vorgebliche Kritik an Freud nolens volens, allein schon durch ihre sture Gleichförmigkeit, die Annahmen der Psychoanalyse darüber, was ein Wiederholungszwang ist? Wohl weil das Kränkungspotenzial, das Freud in seinen Entdeckungen vermutete, noch heftiger wirkt, als er es selbst befürchtet hatte. Denn es war weniger, wie viele Kritiker ihm vorwerfen, Freuds Größenwahn, als vielmehr seine heimliche Hoffnung auf einen dem breit akzeptierten naturwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt analogen Prozess der menschlichen Selbstreflexion, die ihn 1917 zu der Formulierung bewog, dass mit der Psychoanalyse
der allgemeine Narzissmus, die Eigenliebe der Menschheit, bis jetzt drei schwere Kränkungen erfahren
habe. Die
kosmologische Kränkung,
nämlich die Pythagoreer, Astriarch von Samos und schließlich Nikolaus Kopernikus den Menschen bereitet hatten, indem sie die Erde als Trabanten der Sonne erkannten.
Die biologische Kränkung,
die Charles Darwin stellvertretend für seine Vorgänger und Mitarbeiter ihnen bereitete, als er den Menschen als aus der Tierreihe hervorgegangen erkannte. Und schließlich die
dritte psychologische Kränkung, die wohl am empfindlichsten trifft.
Das psychoanalytische Erkenntnisinteresse beginnt nämlich dort, wo die autonome Erkenntnisfähigkeit des Ich in Bezug auf sich selbst an ihre Grenzen stößt.
Die beiden Aufklärungen,
welche die Psychoanalyse zu vermitteln sucht,
dass das Triebleben der Sexualität in uns nicht voll zu bändigen ist und dass die seelischen Vorgänge an sich unbewusst sind und nur durch eine unvollständige und unzuverlässige Wahrnehmung dem Ich zugänglich und ihm unterworfen werden, kommen der Behauptung gleich, dass das Ich nicht Herr sei in seinem eigenen Haus. Kein Wunder daher, dass das Ich der Psychoanalyse nicht seine Gunst zuwendet,
schloss Freud lakonisch. Zumal die Psychoanalyse
die beiden dem Narzissmus so peinlichen Sätze von der psychischen Bedeutung der Sexualität und von der Unbewusstheit des Seelenlebens nicht abstrakt behauptet, sondern an einem Material erweist, welches jeden Einzelnen persönlich angeht und seine Stellungnahme zu diesen Problemen erzwingt.
Bald ein Jahrhundert nach Veröffentlichung dieses Aufsatzes hat sich Freuds Skepsis gegenüber der Wirksamkeit seiner Lehre mehr als nur bestätigt. Ganz offenbar fällt es den Menschen leichter, ihre nahe Verwandtschaft mit den Affen hinzunehmen, als die Kräfte des Ehes, der kindlichen Sexualität, der ursprünglichen Impulse und die Konsequenzen des erzwungenen Verzichts diesen Impulsen ohne Umweg zu folgen, zu akzeptieren und auf sie zu reflektieren. Ein Verzicht, der tiefgreifender nicht sein könnte, weil er mit der elterlichen Regulation von Nahrung, Stuhlgang und Schlaf beginnt und auf nichts weniger zielt als auf die Disziplinierung des gesamten Alltags für die ganze Lebenszeit des Individuums. So trifft der Zorn angesichts der Psychoanalyse den Überbringer der unangenehmen Kunde. Einer Kunde, die jeden Einzelnen daran erinnert, und das ist das besonders Irritierende an ihr, was er dringend nicht zu erinnern sucht und was ihn deshalb in Träumen, Fehlleistungen, in Zwangsgedanken, Schamgefühlen, in heimlichen Lüsten, Obsessionen, immer wiederkehrenden dysfunktionalen Verhaltensmustern und rein sachlich oft kaum begründbaren, dafür umso heftigeren Ängsten und Projektionen heimsucht.
Das große traumatische Ereignis in der menschlichen Entwicklung,
wie Herbert Marcuse diesen von jedem zu vollziehenden Verzicht, die erzwungene Vermittlung des Lustprinzips mit dem Realitätsprinzip nennt, ist, eben weil der Verzicht in der bisherigen Menschheitsgeschichte stets traumatisch erfolgte, auch nie endgültig und nie gänzlich akzeptabel. Das Realitätsprinzip, sedimentiert in Institutionen, Geboten und Strafen, aber auch in Wissenschaft und Technik, bot in der bisherigen Geschichte von Notdurft und Arbeitszwang dem Individuum eben keine wirkliche Kompensation für die eingebüßten, egozentrischen und autoerotischen Lüste der frühen Kindheit und konnte dennoch immer die Notwendigkeit für sich reklamieren. Seine Alternative, das verallgemeinerte Lustprinzip nämlich, hätte angesichts der gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen die Menschen leben, genau das bedeutet, was Thomas Hobbes als eigentlichen menschlichen Naturzustand fürchtete.
Keine Künste, keine gesellschaftlichen Verbindungen, stattdessen ein tausendfaches Elend. Furcht, gemordet zu werden, stündliche Gefahr. Ein einsames, kümmerliches, rohes und kurzdauerndes Leben.
Freud charakterisierte diesen Schrecken eines innerhalb einer falschen gesellschaftlichen Ordnung verallgemeinerten Lustprinzips in seiner trockenen Art ähnlich.
Jeder andere hat dieselben Wünsche wie ich und wird mich nicht schonender behandeln als ich ihn.
Der notwendige Verzicht auf das Festhalten am Naturzustand wird jedoch von der Kultur in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen niemals kompensiert, geschweige denn, dass zur Sprache kommen dürfte, in welchem Ausmaß die Aufrichtung des scheinbar selbstverständlichen Ich zugleich die Hauptquelle seelischen und sexuellen Elends darstellt. Die verdrängten, nicht ausreichend sublimierten und erhellten ursprünglichen Impulse gelangen trotzdem an die Oberfläche, gerade in Form geistiger Regressionen, welche die Individuen zwar fürchten, aber zugleich insgeheim ersehnen.
Von allem Anfang an, wenn das Leben uns in seine strenge Zucht nimmt, regt sich in uns ein Widerstand gegen die Anforderungen der Realitätsprüfung. Die Vernunft wird zur Feindin, die uns so viel Lustmöglichkeit vorenthält. Ernsthaftere Feindseligkeit gegen Vernunft und Wissenschaft, des Menschen allerbeste Kraft, wartet ihre Gelegenheit ab. Sie beeilt sich, dem Wunderdoktor oder Naturheilkünstler den Vorzug zu geben, vor dem studierten Arzt. Sie kommt den Behauptungen des Okkultismus entgegen, solange dessen angebliche Tatsachen als Durchbrechungen von Gesetz und Regel genommen werden. Sie schläfert die Kritik ein, verfälscht die Wahrnehmungen, erzwingt Bestätigungen und Zustimmungen, die nicht zu rechtfertigen sind.
Was Freud Kulturfeindschaft nennt, neigt also zur wahnhaften Systematisierung in Form irrationalistischer Ideologien, die gegen den Einspruch der Realitätsprüfung immun sind, auch weil sich in ihnen die nur repressiv überwundenen und nicht durch Reflexion erhellten frühen Schichten der je individuellen Lebensgeschichte und damit der Menschheitsgeschichte ausdrücken. In den antiwissenschaftlichen Affekten des Wunderglaubens, in Astrologie, Schamanismus, in der Vergötzung primitiver Lebens- und Glaubensformen, in den sadistischen Zwangsvorstellungen des Antisemiten, im analneurotischen Affekt gegen die Ungebundenheit des Geldes, in absurden Verschwörungstheorien, in geifernden Bestrafungswünschen oder auch in jeder Form esoterischer Naturerklärung, klingen die nur widerwillig abgelegten und schließlich verdrängten kindlichen sexuellen Wünsche wieder durch, die notgedrungen zwischen narzisstischer Selbsterhöhung und tiefer Angst vor der Übermacht der Außenwelt oszillieren.
Das Unbewusste behält die Ziele des überwundenen Lustprinzips bei. Abgewiesen von der äußeren Wirklichkeit oder unfähig, sie überhaupt zu erreichen, lebt die volle Macht des Lustprinzips nicht nur im Unbewussten fort, sondern beeinflusst auf vielerlei Weisen die Realität selbst, die an die Stelle des Lustprinzips getreten ist. Es ist die Wiederkehr des Verdrängten.
Dies schreibt Herbert Marcuse. Diese Wiederkehr des Verdrängten ist es auch, die schließlich die lebensgeschichtlich erfahrene Repression in politisch-ideologische Regression umschlagen lassen kann. Theodor W. Adorno und Max Horkheimer haben diese Tendenz im sechsten Abschnitt der
Elemente des Antisemitismus
an den im frühen 20. Jahrhundert aufblühenden Kleinrackets aufgewiesen, die nur darauf warteten, in der vereinheitlichten Paranoia zu verschmelzen.
Die obskuren Systeme heute leisten, was dem Menschen im Mittelalter der Teufelsmythos der offiziellen Religion ermöglichte. Die willkürliche Besetzung der Außenwelt mit Sinn, die der einzelgängerische Paranoiker nach privatem, von niemand geteiltem und eben deshalb erst als eigentlich verrückt erscheinendem Schema zu Wege bringt. Davon entheben die fatalen Konventikel und Panazeen, die sich wissenschaftlich aufspielen und zugleich Gedanken abschneiden. Theosophie, Numerologie, Naturheilkunde, Eurythmie, Abstinenzlertum, Yoga und zahllose andere Sekten, konkurrierend und auswechselbar. Die paranoiden Bewusstseinsformen streben zur Bildung von Bünden, Fronten und Rackets. Die Mitglieder haben Angst davor, ihren Wahnsinn allein zu glauben. Projizierend sehen sie überall Verschwörung und Proselytenmacherei.
Und doch ist der Wahn für den positivistischen Blick kaum vom Realitätsprinzip und von dessen Versachlichung in Wissenschaft zu unterscheiden. Äffen doch die Sekten und Alternativideologien, die Insignien des Akademischen in ihrer eigenen Organisation und Terminologie nach. Zugleich werden von ihnen die infantilsten Wünsche bedient, tiefe Geheimnisse mit kindischen Mitteln aufzudecken und dadurch teilzuhaben an höheren Mächten, sich also zugleich narzisstisch gegenüber den vermeintlichen Unwissenden zu erhöhen, sadistisch von Zweiflern und Andersartigen zu fantasieren, und masochistisch die so bedrohlich erscheinende, weil komplett unverstandene Umwelt zu besänftigen. durch das Ritual einer speziellen Verzichtskost beispielsweise. Die griffigste Parole für die Auflösung der Trennung zwischen den magischen Praktiken und der aus ihrer Kritik entstandenen neuzeitlichen Wissenschaft lieferte der französische Anthropologe Claude Lévi-Strauss.
Das wilde Denken,
so auch der Titel seines 1962 erschienenen Buches, verschrieb sich weniger der reflektierenden Beobachtung des Denkens derer, die man früher die Wilden nannte, als dass es die retrospektive Angleichung daran betrieb. Nicht die Reflexion auf die Ursprünge des Denkens, sondern der Widerwille gegen dessen historische Ausdifferenzierung bestimmte Lévi-Straussens Forschungen. Forschung und Mythologie sollen in einem falschen Universalismus ineinander verschwimmen, die Lust am Archaischen somit endlich dem Realitätsprinzip strukturell gleichgemacht werden und moralisch zugleich der neuzeitlichen Wissenschaft überlegen erscheinen.
Wilde Denken
wurde so mit und nach Lévi-Strauss zur Blaupause der postmodernen Wende in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, in der sich akademisch der Umschlag der politischen Protestbewegung in Esoterik und Ökologie, in Psychoboom und Ethnofimmel spiegelte. In diesem Umfeld wurden Freud, die Psychoanalyse und ihr konstitutiver Beitrag zur kritischen Theorie zu einem wahrhaft provokativen Anachronismus. Das billig erheiternde Schauspiel, mit dem man bis heute meint, die Freud'sche Lehre vom Unbewussten erledigen zu können, inszeniert sich stets als emanzipatorische Befreiung von allerlei Dogmen, während die Psychoanalyse in Wirklichkeit weder im akademischen Betrieb noch im Alltag je auch nur annähernd jene Geltung besaß, die ihre Erlediger ihr bis heute zuschreiben. Deren heftige Idiosynkrasie gilt insgeheim dem entlarvenden Impuls, den diese Lehre in sich birgt. Anstößige Begriffe Freuds wie
Peniswunsch
oder
Ödipuskomplex
sind natürlich leicht geeignet, um Schindluder mit ihnen zu treiben, sofern man sie aus dem Zusammenhang von Unbewusstem und Verdrängung löst. Nur dort aber ergeben sie Sinn, weshalb die gängige Kritik an Freud ihn nicht nur verfehlt, sondern hinter ihn zurückfällt. Die Feministin Juliet Mitchell bemerkte dieses Missverständnis deutlich, auch wenn sie auf dessen interessierten Charakter nicht reflektierte.
Die Schwierigkeit rührt aber meines Erachtens gerade daher, dass der Gedanke des Peniswunsches nicht im Zusammenhang mit den Mechanismen des unbewussten Seelenlebens gesehen wird. Die Gesetze des Primärvorgangs, die Gesetze, die die Funktionsweise des Unbewussten bestimmen, werden von diesen Kritikern mit denen des Sekundärvorgangs, bewusste Entscheidungen und Wahrnehmungen, verwechselt, wodurch der Kern der Argumentation völlig verfehlt wird.
Das war und ist beileibe keine Frage akademischen Beliebens. Mit der Negation des Unbewussten und der Verdrängung wird auch die Erkenntnis entsorgt, dass die Vernunftfähigkeit jedes Einzelnen nur eine immer vom Rückfall gefährdete Grenzüberschreitung der Naturgeschichte ist. Dass der Geist sich von der je eigenen Natur seines Trägers nicht abgehoben, sondern diese in sich aufgehoben hat. Dass das Ich allein durch innere Fähigkeit und äußeren Zwang umgeformtes Es ist. Dass realitätsgerechtes Denken, wie auch ästhetischer und sinnlicher Genuss, allein aus der Sublimierung urtümlicher Impulse entstehen und die Spur dieser Entstehung immer in sich tragen. Daraus aber folgt, dass nur wer dieser Fragilität des Geistes, des sich selbst denkenden Ich inne wird, auch ein Sensorium entwickelt für die Regressionen dieses Ich stets locken, wieder es zu werden, sich im Dunkel des unerhellten Triebs, dem Horkheimer und Adorno konsequent den Antisemitismus zurechneten, zu verlieren. Ja, ihm voll und ganz dienstbar zu werden, um dann im schlimmsten auf Kollektivität dringenden Fall Paranoia als praktische Politik zu betreiben. Wohin der Verzicht auf Psychopathologie, also die Ansehung des Antisemitismus als x-beliebigen Forschungsgegenstand führen kann, demonstriert überdeutlich der klägliche Irrlauf des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung und seines Leiters Wolfgang Benz. Weil er Antisemitismus erst post festum an ermordeten Juden feststellen kann, aber die spezifische Mordlust partout nicht versteht, die Gesetzesreligion samt ihrem Opferverbot für alle historischen Versagungen seither büßen lassen möchte, weiß Benz alles über die Shoah und hat doch nicht das Geringste von ihr begriffen. Er erkennt nicht die pathologischen Muster der Zivilisationsfeindschaft, wo nicht explizit von Juden gesprochen wird, sondern beispielsweise von Bonzen und Politikern oder von Imperialisten und Kreuzrittern. Und hat aus seiner Forschung nichts anderes gelernt als sinnentleerte Schablonen wie die der Fremdenfeindlichkeit oder der Mehrheitsgesellschaft, welche der Minderheitenkultur gegenüberstehe, beliebig zu applizieren. Und deshalb, wegen des völligen Fehlens eines Blicks für die libidinösen Quellen der Kulturfeindschaft, deren aggressivster Ausdruck eben die Judenfeindschaft ist, scheitert der Historiker Benz gleich doppelt mit seiner Verortung des Antisemitismus in der Bundesrepublik heute. Zum einen sind die Muslime keineswegs Objekte antisemitischer Stereotypien. Kein Mensch wirft ihnen Ritualmorde vor oder macht sie für Börsenkrisen verantwortlich. Zum anderen sind derlei Stereotypien in keinem anderen gesellschaftlichen Milieu auch nur annähernd so wirkungsmächtig und verbreitet wie eben im Islamischen. Wissenschaftsbetrieb, der die Freudsche Theorie gänzlich aus den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften ausschließt, was im akademischen Milieu Psychologie heißt, hat meist viel mit Neurologie, aber fast nie etwas mit der Freudschen Trieblehre zu tun, So ein Wissenschaftsbetrieb kann beim Thema Antisemitismus nur maximalen Schiffbruch erleiden, weil hier mehr noch als irgendwo sonst das gefordert wäre, was Herbert Marcuse an den oft verspotteten anthropologischen Spekulationen Freuds gerade besonders schätzte. Nämlich, dass Freuds angeblicher Biologismus Gesellschaftstheorie in einer tiefen Dimension ist, die den Menschen auch in Begriffen deutet, welche die explosiven Grundlagen der Kultur verrieten. Noch ärger als in der seriösen Geschichtswissenschaft sieht es dort aus, wo die, um mit Lyotard zu sprechen, Condition postmoderne den bunten Flickenteppich der Meinungen einfach in einer allgemeinen Agonistik belässt, in der verschiedene Sprachspiele miteinander ringen, ohne dass das eine jemals größere Legitimität als das andere beanspruchen könnte. Nichts ermöglicht hier mehr eine Unterscheidung zwischen verdrängtem und reflektiertem, zwischen Hasspamphlet und Kritik, in dem alles zulässig, diskutabel und gleichwertig wird, kehrt sich die Wendung gegen die Psychoanalyse zugleich gegen die Restbestände von Vernunft. Die nämlich verdient ihren Namen nur dann, wenn sie aufs Unvernünftige reflektiert, aus dessen Kritik sie überhaupt erst hervorgeht. Ohne Bewusstsein um diese negative Genese dürfte man von Vernunft gar nicht sprechen. Wo also nach postmodernem Strickmuster Trieb, Verdrängung und Unbewusstes als essentialistisch-biologistische Konstrukte gelten, wird auch jedes Wahrnehmungsmuster potenziell fähig zur Hegemonie. Gleich wie maßlos es sein mag, gleich wie deutlich seine Abkunft aus dem seelischen Abgrund des Äußernden ins Auge fallen mag. Gleich auch wie offensichtlich zwanghafte und wahnhafte Züge daran zutage treten. Der sogenannten Missbrauchsdebatte, die mit dem linksakademischen Angriff auf die Psychoanalyse Ende der 70er Jahre einsetzte, kommt das voll zum Tragen. Was damals mit den Thesen von Jeffrey Musayev-Masson, Marianne Krüll und anderen begann, Freud habe die gesamte Theorie der verdrängten frühkindlichen Sexualität nur entwickelt, um zu vertuschen, dass sexueller Kindesmissbrauch der familiäre Normalfall sei, entwickelte sich im Zuge der neuen sozialen Bewegungen der 80er Jahre zu einem reaktionären Haberfeldtreiben. Während jeder Mann als potenzieller Vergewaltiger erschien, wurde zugleich die eigenständige, nicht auf empirische Erlebnisse reduzierbare Welt später verdrängter kindlicher Sexualfantasien geleugnet und skandalisiert. So lange, bis das pseudo-viktorianische Bild von der sauberen und sexualitätsfreien Kindheit und dem bösartigen Phallus, der sie von außen bedrohe, zu einer Art Alltagsreligion geworden war. Erst der öffentliche Einspruch der Feministin und Pädagogin Katharina Rutschki Anfang der 90er Jahre brachte die Hysterie in den Folgejahren zum Abebben und zum Rückzug in bestimmte Milieus. setzte aber die Autorin des Buches
Erregte Aufklärung
über Fakten und Fiktionen des Kindesmissbrauchs bis zu ihrem Tod im Jahre 2010 permanenten persönlichen Anfeindungen aus. Rutschki bekam so einen Teil des Hasses ab, der sich ansonsten gegen Sigmund Freud selbst und gegen die auf seine Erkenntnisse sich stützende kritische Theorie richtet. Deren auch empirisch begründete Erkenntnisse über eine bestimmte Sorte strafwütiger, pathisch sexualisierender Zwangscharaktere und über die ihrem Verhalten zugrunde liegende antisemitische Disposition wären schließlich auch ziemlich entlarvend mit Blick auf die Feinde der Psychoanalyse selbst.
They're just teasing you.
Ezo Afina.
Liest man die in der unmittelbaren Nachkriegszeit veröffentlichten Untersuchungen zum
autoritären Charakter,
so wird dessen moderne Inkarnation leicht als der Typus kenntlich, der am stärksten auf den Fragenkomplex zur Ego-Alien-Sexuality ansprach.
A readiness to believe in sex orgies may be an indication of a general tendency to distort reality through projection. But sexual content would hardly be projected unless the subject had impulses of this same kind that were unconscious and strongly active,
heißt es in Horkheimers und Adornos Studien zum autoritären Charakter. Adorno schreibt prägnant an anderer Stelle:
Das psychologische Geheimnis des Revoluzers ist Strafbedürfnis.
Das Versagen des Historikers Benz vor dem Fortleben des Antisemitismus und das rasche Umkippen der diffamierenden Freud-Kritik in projektiven Verfolgungswahn sind zwei ebenso drastische wie verschiedene Beispiele dafür, wie die pathische Abwehr der Psychoanalyse das Denken bis ins Innerste angreifen kann. Aber sowohl der scientifische Versuch, das offenkundig Verrückte dennoch in Modelle zweckrationalen Handelns zu pressen, als auch gerade der postmoderne Unwille, Vernunft und Unvernunft überhaupt noch voneinander zu unterscheiden, enden schließlich in der Rationalisierung des Irrationalen. Hier genau sperrt sich die Psychoanalyse absolut und spiegelt gerade dadurch
etwas von objektiver Unvernunft wider.
Deshalb wird Sigmund Freuds Werk so unverzichtbar bleiben, wie es allgemein geschmäht wird.
Thank you. on the wire.
Das waren wie immer 2 Stunden Sachzwang FM. Heute zum Komplex. Die Lücke als Stachel der Psychoanalyse. Da hatten wir zunächst in der ersten Stunde einen Vortrag von Christine Kirchhoff. Titelt
Hass auf Vermittlung und Lückenphobie zur Aktualität der Psychoanalyse.
Und Christine Kirchhoff hatte ja zu Beginn ihres Vortrags festgestellt, dass sie sich jetzt auch schon über 10 Jahre mit dem Thema beschäftigt. Und es sie umtreibt. Nicht anders geht es Uli Krug, der seit über 10 Jahren schon an seinem Buch arbeitet. Und bei der Arbeit zu diesem Buch der Essay abgefallen ist, den wir in der 2. Stunde gehört haben.
Die dritte Kränkung. Wie der Widerwille gegen die Psychoanalyse das Denken zerstört.
Das soll es gewesen sein für heute bei Sachzwang FM. Am Mikrofon verabschiedet sich Dr. Indoktrinator. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, wenn der ideologische Staubsauger wieder saugt.